Ich möchte euch zu diesem Gottesdienst zu Beginn der Winterzeit ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, gerade euch zu sehen, die ihr gekommen seid, und hoffe, dass wir am Ende etwas mitnehmen. Das ist doch hoffentlich das, was jeder an so einem Sonntagmorgen sich zumindest verspricht, etwas mitzunehmen. Etwas, das er ohne Gottesdienst nicht hätte. Ich möchte uns den Wochenvers der Losung vorlesen. Er steht in Römer 12, Vers 21 und lautet: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wenn auch dieser Vers in der Predigt wahrscheinlich keine prominente Rolle spielen wird, ist es doch ein Wort, das so viel Gewicht hat, dass man es sich wahrscheinlich jeden Morgen in der Woche und vielleicht sogar jeden Tag des Jahres sagen müsste. Und da lohnt es sich, wer diese Losungsbücher hat, jeden Tag immer wieder zu diesem Wochenvers zurückzublättern. Das eigentliche Thema des heutigen Gottesdienstes ist der Gottesdienst selbst. Was machen wir hier eigentlich? Volker regte an, über unsere Leitsätze auch sonntagmorgens mal nicht nur ein Wort zu verlieren, sondern darüber eine Predigt zu hören. Und um das Thema des heutigen Sonntagmorgens mal komplett zu zitieren, hole ich den Leitsatz von der Tafel, der hier ist er angeschlagen, ist der zweite. 1 bis 3 sind hier zu finden. Das ist euch sicher schon lange aufgefallen, ist also nicht bloße Deko, sondern ist tatsächlich ein Stückchen Information für jeden, der unsere Gemeinde besuchen kommt und vor allem natürlich für die, die zu dieser Gemeinde gehören. Ich lese es mal laut vor. Unsere Gottesdienste sind zentrale Veranstaltungen unseres Gemeindelebens. Die Einladung zum Glauben an Jesus Christus steht dabei in der Mitte. Dabei wird die Lebenswirklichkeit aller Anwesenden, ich sag mal einfach auch der Kinder, aufgenommen. Also zur Kenntnis genommen zumindest. Wir erwarten die Bereitschaft, vom Hören zum Handeln zu kommen und eigene Erfahrungen und Standpunkte immer wieder zu reflektieren. Hier finden wir Kraft und Zuversicht für ein Leben im Vertrauen auf Gottes gute Absichten mit uns. Dabei ist es uns wichtig, verschiedene Frömmigkeitsstile zu berücksichtigen. Was ist das nun wieder? Verschiedene Frömmigkeitsstile. Naja, wenn ich davon was sage, dann weiß ich, wovon ich rede. Da habe ich einige erlebt, unterschiedliche Frömmigkeitsstile. Von Kind auf bin ich in Gottesdiensten gewesen und der Programmpunkt, der nach dem nächsten Lied kommt, das war für mich immer der wichtigste, nämlich die Entlassung zum Kindergottesdienst, ein Gottesdienst, in dem die Kinder dann mal für sich persönlich auch wirklich was haben, nicht bloß Vortrag und Lieder, die ihnen nicht viel sagen. Das ist ja leider so in dem Alter. Oder Lieder, die man völlig missverstehen kann. Auch das kennt der eine oder andere von uns. Lieder sind sowieso ein großes Thema im Gottesdienst. Also da kommen die Kinder zum Zuge. Wer macht denn heute eigentlich den Kindergottesdienst? Ich habe gehört, dass Jutta krank ist.
Mache ich.
Ja.
Und es geht heute um eine ziemlich glatschnasse Bootsfahrt, der im Verlauf jemand über Bord geht und fast absäuft. Wer mehr wissen will, der soll dann halt kommen.
Das klingt ja nach einem Horrorvideo. Na gut, hoffentlich nicht. Ja, verschiedene Frömmigkeitsstile, das bedeutet zum Beispiel Gottesdienste, in denen vorne gleich eine Musikgruppe nicht bloß die Optik bestimmt, sondern auch die Akustik. Und ich habe das halt immer so erlebt, dass ich meine eigene Stimme beim Mitsingen von Liedern gar nicht zu hören bekam und fand das immer sehr schade. Andere fanden das so toll, dass sie sagten, nur noch solche Gottesdienste, wo richtig profimäßig eine Band vorne Musik macht und auch laut dabei singt. Das ist ein anderer Frömmigkeitsstil, nicht wahr? Hier wird man das wohl nicht erleben, hier wird man seine eigene Stimme hören und vielleicht manchmal auch, wenn ein neues Lied drankommt, das man zufällig kennt, ausschließlich die eigene Stimme. Das passiert auch schon mal. Anderer was jetzt mit Frömmigkeitsstil nichts zu tun hat, ein anderer Zug unserer Gottesdienste ist, dass sie um 11 Uhr anfangen. Heute hatten diesen Genuss auch die anderen Gottesdienstbesucher dieser Stadt, also quasi um 11 Uhr konnten sie beginnen. Einige kamen aus dem Anlass der Zeitumstellung heute auch eine Stunde zu früh und sie seien besonders herzlich willkommen geheißen. Es waren aber nicht so viele. Gut, andere kommen natürlich nach wie vor später. Kommt da vielleicht noch irgendjemand? Das ist auch typisch für unsere Gottesdienste. Der 11-Uhr-Termin erlaubt es einem aber vorher bequem, den Tagesspiegel zu lesen oder andere Zeitungen. Und auch das ist ein innerer Gewinn, mit dem man gestärkt in den Tag gehen kann und auch in einen Gottesdienst gehen kann. Eigentlich ist es aber, dass wir uns, hin und wieder muss man sich das sagen, nicht aus gesellschaftlichen oder sonstigen Unterhaltungsgründen zum Gottesdienst kommen. Ich frage mich das manchmal, wie, was treibt dich eigentlich seit so vielen Jahren, ganz regelmäßig oder doch fast in jedem Gottesdienst? Ich möchte doch etwas von Gott erleben. Das bleibt schon mal aus, dass ich hinterher sage, war nett gewesen, aber ich habe von Gott selbst irgendwie nichts gehört. Vielleicht nicht konkret genug, vielleicht war es eher so unterschwellig. Aber das ist eigentlich meine Sehnsucht und ich hoffe, dass ich das mit euch teile, dass letzten Endes Gott selbst uns etwas mitteilen möchte und sich auch irgendwie in unserem Leben bemerkbar machen will, wobei ich das Wort irgendwie jetzt nicht sage, weil es so unkonkret bleiben muss. Es kann ganz konkret sein. Als ich das erste Mal 1999 zu den Gottesdiensten dieser Gemeinde kam, Sabine, meine Frau und ich sind gerade in das Nebenhaus eingezogen und fanden, nach einem Jahr sei es nun mal Zeit, hier uns einzufinden. Da hat mich ein Lied berührt, das ich hier gehört habe, gleich am ersten Tag. Und das habe ich dann tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit am nächsten Tag vor mich hingesungen. Ich habe den Text noch nicht ganz behalten, aber immerhin nicht missverstanden. Und das war für mich etwas sehr Berührendes. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Und dieses Lied singen wir jetzt, wenn die Kinder zum Kindergottesdienst entlassen werden. Dann haben wir auch mal wieder Platz hier vor uns zu sitzen. So, die Kinder dürfen jetzt zum Gottesdienst, Kindergottesdienst gehen. Thank you. Gottesdienst. Das soll also das Thema des heutigen Gottesdienstes sein. Im Gottesdienst reden über Gottesdienst. Warum? Warum macht man sowas? Oder was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass wir vor 4 Jahren in einem langen Prozess versucht haben, etwas zu machen, was bis dato in Kirchengemeinden noch relativ selten geschieht, nämlich eine Leitbilddiskussion und eine Leitsatzdiskussion. Die Bethania-Gemeinde hat einen Leitsatz. Den kennt ihr ja, ne? Menschen ist da was mit drin? Leben ist da was mit drin? Gott erfahren ist da auch drin? Ja, wie war es denn nun? Ist doch ein Leitsatz. Menschen leben, Gott teilen. Menschen begegnen, Leben teilen, Gott erfahren. Gott finden oder Gott erfahren, ist das ein Unterschied? Hat nicht so ganz geklappt mit dem Leitsatz, ne? War uns total wichtig. Wir haben eine ganze Gemeindefreizeit 2003 an dem Thema gearbeitet. Richtig viel gearbeitet. Über 4 Tage. Es gab lange, lange Vorbereitungen. Lange, lange inhaltliche Vorbereitungen. Es gab richtig große Texte. Bei der Frage, wie beschreibe ich denn überhaupt eine Identität einer Gemeinde wie dieser hier in Bethania? Und es ist dann gelungen, mit einem Leitsatz, also einem Leitbild und 12 Leitsätzen etwas zu beschreiben. Was wir aber auch feststellen ist, in dem Augenblick, wo das Ding fertig war, brach eine große Erleichterung aus und das Thema ward nie mehr gesehen. Und damit haben wir natürlich einen ganz wesentlichen Punkt nicht erreicht, denn Leitsätze sollen ja auch bedeuten, sie bieten Orientierung, sie sind Richtlinie, sie zeigen das, was in der Gemeinde lebt und wo die Gemeinde hin will und bilden dieses ab und sind in einem ständigen Diskussionsprozess eigentlich lebendig zu halten. Das ist das Ziel von Leitsätzen, sonst braucht man sie in dem Sinne dann auch gar nicht erst definieren. Und ein ganz wichtiger Leitsatz, den wir hatten, der Nummer 2, ist tatsächlich der zum Thema Gottesdienst. Also wir hatten dann in dieser Zeit, in 2003, an diesem Gemeindetag, einfach über diese Fragen nachgedacht, wie wir das jetzt tatsächlich komprimieren können. Der Tag selber, den wir damals hatten, stand unter diesem Vers, Suche der Stadt Bestes, ein wesentlicher Text für uns als Gemeinden, mit dem Hinweis, dass wir eine Verantwortung haben an dem Ort, an der Stelle, an der wir sind und auch der Erinnerung daran, dass diese Gemeinde seit 1898 existiert. Das heißt, weit über 100 Jahre alt ist und im nächsten Jahr feiern wir 110-jähriges Jubiläum. Einige von uns erinnern sich noch an das 100-Jährige, das wir nämlich schon hier feiern konnten und unter anderem auch an einen wunderschönen Beaujolais Primeur, den es im 1998 gab. Wie ich finde, eine solche Klasse habe ich danach bei Beaujolais Primeur leider nicht mehr wiederentdecken können. Aber das ist eher nicht so wirklich wichtig. Aber nochmal zu diesem Leitsatz, weil der ist wichtig. Wir haben einen Leitsatz formuliert und der Leitsatz heißt unter dem Obermotto Menschen begegnen, Leben teilen, Gott finden. Unsere Gottesdienste sind zentrale Veranstaltungen unseres Gemeindelebens. Die Einladung zum Glauben an Jesus Christus steht dabei in der Mitte. Dabei wird die Lebenswirklichkeit aller Anwesenden aufgenommen. Und wir erwarten die Bereitschaft, vom Hören zum Handeln zu kommen und eigene Erfahrungen und Standpunkte, ist ein bisschen schlecht, wenn man hier hinten in der Ecke sitzt, ne? Aber ich lese es ja vor, eigene Erfahrungen und Standpunkte immer wieder reflektieren zu können. Hier finden wir Kraft und Zuversicht für ein Leben im Vertrauen auf Gottes gute Absichten mit uns. Dabei ist uns wichtig, verschiedene Frömmigkeitsstile zu berücksichtigen. Das war eine Geburt, kann ich euch sagen. Das war eine schwere Geburt, als wir überlegten in einer kleinen Runde, was ist eigentlich Wichtiges zu sagen zum Thema Gottesdienst? Was ist eigentlich Gottesdienst? Das ist ja eine spannende Geschichte. Wenn ich den Begriff einfach im Griechischen angucke oder im Griechischen suche, werde ich ja feststellen, es gibt in dem Sinne keinen Begriff für das, was wir heute Gottesdienst nennen. Den gibt es nicht. Es gibt natürlich den Begriff Latreo. Das ist die griechische Übersetzung von dem, was man im jüdischen Gottesdienst kennt. Wenn also eine jüdische gottesdienstliche Feier stattfindet mit ganz bestimmten Riten, Symbolhandlungen, mit Priestern, die also bestimmte Dinge vollziehen, dann wird das im griechischen Latreo benutzt und übersetzt eben mit Gottesdienst. Aber das meint nicht den christlichen. Für den christlichen Gottesdienst gibt es in diesem Sinne eigentlich gar keine Sprache, kein Wort. Es gibt den Begriff Versammlung. Und sie sammelten sich und versammelten sich in den Häusern hin und her. Aber so eine Begrifflichkeit, wie wir sie kennen, taucht so auch im Neuen Testament nicht auf. Wer einmal im Neuen Testament weitersucht, wird dann aber noch 2 Begriffe finden, die es gibt.
Der eine Begriff taucht auf zwei oder dreimal, unter anderem bei Römer 12, Vers 1, und ist übersetzt ganz einfach Liturgie. Das Wort Liturgia wird mehrfach und vor allem auch in den späteren Briefen dann aufgenommen und ist letztlich eine Übersetzung auch von dem, was wir unter Gottesdienst verstehen im Griechischen. Das heißt, Menschen sind zusammen und in der Gemeinde hat sich in der Folge eine Liturgia, eine Liturgie ausgebildet, die in den Gemeinden gefeiert wurde. Das heißt, am Anfang war es nichts anderes, als Menschen kamen zusammen, eine Versammlung. Und in der Versammlung hat sich dann über 20, 30, 40, 50 Jahre so etwas wie wiederkehrende Elemente herausgebildet, die dann Liturgia genannt wurden. Aber die dann schon nicht mehr ganz niednagelneue Gemeinde in den Jahren 70, 80, 90 nach Christus hat aber auch schon typische Probleme. Nämlich, dass in der Gemeinde, die zusammenkommt und Gottesdienst feiert, die Liturgia irgendwann so viel Überhand gewinnt und einzelne Leute, die das gestalten, dass die gemeinsame Gotteserfahrung fast verloren geht. Und es ist dann im Jakobusbrief sehr schön zu finden, dass Jakobus zweimal darauf hinweist, Leute, das, was ihr macht, ist kein richtiger Gottesdienst. Der richtige Gottesdienst ist, Witwen und Waisen zu betreuen und Armen in ihrer Armut zu begegnen und ihnen entgegenzukommen und das Ganze ohne Ansehen der Person. Das heißt, bereits im Jahre 80, 90 nach Christus gab es ein Problem in vielen Gemeinden, dass man nämlich einen schicken Gottesdienst veranstaltet hat, wo auch wieder, wie in der jüdischen Tradition, einzelne Menschen vermutlich noch in schöner Kleidung vorne standen und das Ganze geleitet haben und gemanagt haben. Und Jakobus sagen muss, das ist nicht das, was Gottesdienst meint. Das Schöne ist, wenn man dann noch den Begriff anguckt, den Jakobus benutzt, dann benutzt er nicht Liturgia, sondern er benutzt ganz bewusst den Ausdruck Treskeia. Und Treskeia ist ein spannendes Wort, das taucht in Übersetzungen auf aus dem Alten Testament und aus der Zeit der Apokryphen, nämlich wenn die Engel Gott anbeten, wird im Griechischen das Wort Treskeia benutzt. Diese Form der Anbetung, das heißt, dass die Engel wissen, wer ihr Chef ist, dass die Engel sich ausrichten auf Gott, dass die Engel ihren Gott anbeten, das ist das Wort Treskeia. Und Jakobus macht deutlich, Leute, wenn ihr was von Gottesdienst verstehen wollt, dann ist das die Spur, die ihr gehen müsst. Anbeten. So, und jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten. Man benutzt das älteste Wort und sagt Latreia, das heißt, wir haben so eine gottesdienstliche Ordnung, die sehr strenge Riten hat, die sehr klare Muster hat, wo alles wiederkehrend ist und das über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Übrigens in der katholischen Kirche ja tatsächlich am ehesten noch zu finden. Oder man sagt, nein, wir sind sowas wie eine Versammlung, aber wir wollen auch eine Liturgie leben. Dann sind wir vermutlich sehr stark in der evangelischen Kirche angekommen. Oder wir sagen, Anbetung. Und dann sind wir mit Sicherheit endgültig sehr stark in der charismatischen Bewegung angekommen, die das in den letzten 20, 30 Jahren neu entdeckt hat. In diesem Spannungsfeld bewegt sich vom biblischen Befund her das Thema Gottesdienst. Und es lässt sich noch sehr viel zu sagen. Aber auch ganz sicher, dass Gottesdienst im Neuen Testament so etwas ist wie Workshop. Es gab in dem Sinne keine Vorerfahrung. Kirche hat sich nach dem Tode Jesu Christi entwickelt und Personen haben Ideen und Gedanken eingebracht. Und es hat sich etwas entwickelt, was dann auch sehr unterschiedliche Traditionen angenommen hat. Und in der Folge könnte man kürzest gefasst zwei Traditionen der alten Kirche ausbilden. Die eine, die westliche Kirche, die dann die katholische Kirche geworden ist, die hat sehr stark den Gedanken der Vermittlung des Wortes Gottes in den Mittelpunkt gestellt. Also Verkündigung. Und ganz klar mit einem intellektuellen Anspruch. Während die Ostkirche sehr stark den Gedanken entwickelt hat der Anbetung. Und die Inhalte über Theologie und Gottesfragen zu reden eigentlich ganz deutlich in den Hintergrund getreten sind. Mit dem Hinweis darauf, dass wir das nicht wirklich begreifen und nicht richtig verstehen können, aber anbeten, das können wir. Und der Klassiker ist einfach dann, wenn man sich überlegt, dass eine katholische Messe über hunderte von Jahren in Latein gehalten wurde, einer intellektuellen Sprache, die eigentlich nur durch die katholische Kirche bis in die Neuzeit überlebt hat und damit auch ganz klar einen wirklich intellektuellen Anspruch über die Jahrhunderte behalten und getragen hat, Während wir in Ostkirchen immer noch damit rechnen müssen, nach einer Viertelstunde entweder klingende Ohren von den lauten Gesängen zu haben oder hustend rauslaufen, weil wir das mit dem Weihrauch einfach nicht gewöhnt sind. Wenn da so richtig geräuchert wird, dass man zum Schluss in der Bude nicht mehr gucken kann und auch dann weiß, warum die keine Liederbücher haben, weil man eh zum Schluss nichts mehr sehen würde, weil es ist so verraucht, wenn wirklich eine orthodoxe Gemeinde Gottesdienst feiert, das ist wirklich Grenzerfahrung. Und in diesem Spannungsfeld sind auch die großen Kirchen in ihrer Tradition auseinandergegangen, auseinandergedriftet. Und die spannende Frage ist, wie wir uns als Freikirche dazu verhalten, wo wir stehen. Unsere Tradition kommt eher auch von der Geschichte her aus der Versammlung. Denn die Freikirchen hatten lange Zeit genau das gemacht, was die erste Gemeinde getan hat, sich heimlich irgendwo in den Häusern getroffen. Die ersten Freikirchler im 15., 16. Jahrhundert mussten sehr stark damit rechnen, getötet zu werden als Ketzer, wenn sie sich einfach trafen und nicht im Rahmen der katholischen Kirche gläubig waren. Die katholische Kirche mochte das nicht und war sehr rigide und hat es nicht zugelassen als alleinige Kirche. Und so gab es dann heimliche Versammlungen in Häusern und anderswo. Und dieser Workshop-Charakter, den die erste Gemeinde Jesu Christi hatte, der hat sich dann tatsächlich wiedergefunden, auch in dem, was solche Hauskreise und Hausgemeinden abgebildet haben. In der Folge haben dann die Freikirchler, die Baptisten, die Mennoniten, die Methodisten, um nur drei zu nennen, es gibt viel mehr, nach und nach auch angefangen, kleine Kapellen zu bauen, wenn es ihnen möglich wurde, wenn sie die Erlaubnis bekommen haben. In Deutschland das erste Mal 1834. Und haben dann kleine Gotteshäuser gebaut, die natürlich auch für die Gemeinde der Mittelpunkt waren für den sonntäglichen Gottesdienst und einen Bezugspunkt, einen Bezugsrahmen geboten haben. Aber die Freikirchler, auch die Baptisten in Deutschland, haben sich deutlich unterschieden von anderen Kirchen, weil sie in der Schlichtheit der Räume zum Ausdruck gebracht haben, wir machen keinen Prunk, wir machen auch keine Kathedrale, sondern allein schon durch die Architektur der Räume wird deutlich, dass wir eine Versammlung sind und in der Versammlung das Wort Gottes in der Mitte steht. Die Auslegung der Bibel, der zentrale Punkt der freikirchlichen Gemeinde ist. Und wenn man alte Baptistenkapellen anguckt, so nennen die sich ja, also ein echter Baptist sagt nicht Gemeinderäume, der sagt Kapelle. Sonntags gehe ich in die Kapelle. Dann werden wir auch feststellen, dass es Versammlungsräume sind, die schlichtweg einfach Bänke haben, die alle ausgerichtet sind, zentriert sind auf den mittleren Bereich der Kanzel, die in alten Baptistengemeinden übrigens noch eine Etage höher war. Da hatte der Baptistenpastor noch die Möglichkeit, ein bisschen was Evangelisches zu spüren, wenn man nämlich dann tatsächlich zur Predigt die Kanzel hinaufstieg. Und damit war klar, jetzt kommt das zentrale Erleben der Gemeinde. Das mit dem Hochsteigen war übrigens gar nicht schlecht. Das hat ja auch symbolisch gesehen was ganz Bedeutsames. Nicht, dass jemand abhebt, sondern dass jemand etwas hochhebt. Jetzt kommt etwas Besonderes, etwas Herausgehobenes. Und das ist kürzest gebracht auch die Formel, auf die man freikirchliche Gottesdienste im 19. und 20. Jahrhundert bringen kann. Die Predigt war das Kernstück der Gemeinde. Die Verkündigung des Evangeliums, des Wortes Gottes, war das zentrale Thema einer Gemeinde, einer Baptistengemeinde. Und der Pastor hat in der Regel dann auch 10 bis 20 Stunden in der Woche an Vorbereitung auf die Predigt verwendet, weil das war einfach das Ein und Alles. Das ist ein Erbe, wo die Freikirchler ganz deutlich machen, dass sie eine Bibel und eine Glaubensbewegung sind. Sie sind keine Taufbewegung, die Freikirchler, die Baptisten, überhaupt nicht, sondern eine Bibel und eine Glaubensbewegung. Und was passiert in der Gemeinde am Sonntag? Die Bibel wird gelesen und den Gläubigen ausgelegt. Dann gibt es natürlich tatsächlich Strömungen so in den 60er, 70er, 80er Jahren, wo einfach eine Generation sagte, das gefällt uns nicht mehr. Wir sind hier nicht mehr mit zufrieden. Und wir erleben im Augenblick auch in Deutschland, was die Gottesdienste angeht, einen Bruch. Man sieht es schön, auch verschiedene Gemeinden in Berlin haben in den 70er Jahren einen Bruch erlebt. Ich habe gestern noch einmal geguckt auf der Internetseite der Gemeinde Berlin-Charlottenburg. www.die-friedenskirche.de. Die schreiben ganz offen, dass 1970, 71, 72 ein Dr. Wolfgang Magis angefangen hat, Abendgottesdienste zu gestalten. Mit einer Band und mit Musik und charismatischen Elementen. Und dann steht als übernächstes der Hinweis, 2 Jahre später ist er nicht mehr Ältester, verabschiedet sich aus der Gemeinde und nimmt eine Reihe von Leuten mit. Es entsteht die Philadelphia-Gemeinde. Zentraler Punkt war, so wie ich es aus der Entfernung wahrgenommen habe, dass es einen großen Bruch in der Gemeinde gab über die Frage, wie leben wir Glauben in der Gemeinde, wie leben wir Glaube im Gottesdienst. Und es gab einfach unvereinbare Trennungen. Es war klar, dass an der Stelle ein Wolfhard Magis viel stärker Anbetung leben wollte und das als zentralen Ort gesehen hat, während eine klassische Baptistengemeinde auch eine Liturgie hat. Wir haben als Freikirchler eine Liturgie. Wenn ihr ein paar Gottesdienste besucht habt, dann wisst ihr, was kommt. Es kommt dann doch immer irgendwie gleich. Und wenn ihr echte Baptisten seid und dann auch mal wirklich so 10, 20, 30 Gemeinden kennengelernt habt, dann gibt es eine gemeinsame Schnittmenge, die lässt sich relativ scharf und klar definieren. Und die spannende Frage ist, was ist Gottesdienst? Wie geht es weiter? Sind wir da einer Tradition verpflichtet, an der wir festhalten? Ist das eine Sache, wo wir weiterentwickeln und wo wir neue Ideen und Gedanken aufnehmen? In einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess? Und wir hatten 2003 an dieser Frage richtig Streit. Und wir hatten auch in der Gemeinde hier richtig Streit. Weil das, was wir heute so selbstverständlich erleben, dass die Kinder hier rumwuseln, dass hier viel geredet wird, dass wir keine Kollekte haben, weil wir nicht Leute, die nicht kirchlich sind, abschrecken wollen nach dem Motto, jetzt wollen sie wieder mein Geld. Da passiert ja bei manchen ganz viel. Das heißt, die Art, wie wir heute Gottesdienst erleben, war etwas, wo einige ältere Geschwister gesagt haben, das ist unwürdig. Der Gemeinde würde die Würde fehlen. Und andere sagten, ja und? Was meint ihr mit Würde? Diese Grabesstimmung, wo man denkt, wer ist heute gestorben, wenn man in einen Gottesdienstraum kommt? Und das war unvereinbar mit einer traditionellen Prägung, wie ein Gottesdienst auszusehen hat und dem Versuch, etwas zu gestalten, wo wir Menschen einladen wollen. Was hier für uns in dieser Arbeitsgruppe 2003 als Ergebnis wichtig war, war die Grundsatzfrage, machen wir einen Gottesdienst für die, die schon da sind? Oder ist ein Gottesdienst eine Veranstaltung für die, die kommen sollen? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Für wen ist der Gottesdienst? Die Entscheidung 2003 mehrheitlich war, dass wir gesagt haben, Gottesdienst ist eine Veranstaltung für die, die schon da sind und die, die kommen sollen und die, die wir einladen möchten. Und es gibt kaum eine einfachere Möglichkeit, Freunde mitzunehmen, als sie in den Gottesdienst einzuladen. Einer Veranstaltung, in der man ganz schnell einen Überblick bekommt über das, was in der Gemeinde lebt. Aber es war auch klar, wir verstehen uns nicht als Bewahrer eines Erbes oder einer Tradition, einer freikirchlichen Idee, die wir in dieser Art und Weise konservieren. Wir haben gesagt, das können und wollen wir nicht. Wir haben gesagt, wir lassen uns ein auf einen Weg, der eher eine junge Gemeinde sucht und der wirklich versucht, auch mit neuen Formen zu experimentieren. Wobei, so experimentell waren wir nicht. Die Zutaten, die wir hatten, die letzte wirklich große Neuerung war das Gemeindejugendwerksliederbuch von 1993, das sogenannte Schwarze, das wir in den letzten 15 Jahren rauf und runter gesungen haben, bis es manchen wirklich auch nicht mehr erträglich war. Und wir haben jetzt vielleicht eine neue Form, die wir eingebracht haben, mit Musik und Bildern vor dem Gottesdienst. Und auch dem Versuch, vielleicht eine neue Sammlung vor dem Gottesdienst möglich zu machen. Hier zur Ruhe zu kommen und anzukommen und sich auszurichten auf Gott. Eine Sache, die übrigens heute Morgen überhaupt nicht geklappt hat. Das Chaos heute Morgen war sehr beeindruckend. So, aber dann nochmal. Wir sind, das ist die bisherige Überzeugung, der Meinung, der Gottesdienst ist die zentrale Veranstaltung des Gemeindelebens. Der zentrale eine Ort, an dem wir bitten und hoffen, dass Menschen kommen, dass alle, die zu Bethania dazugehören oder dazugehören wollen, dabei sind. Und wir sagen ganz klar, es ist eine Einladung zum Glauben an Jesus Christus. Es geht nicht darum, dass wir uns feiern, es geht nicht darum, dass wir gesellig beieinander sind und das, was uns ohnehin lieb geworden ist, zelebrieren, sondern dass jeder Gottesdienst eine Einladung sein soll, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. Immer wieder neu. Und dann der zweite Halbsatz, der ist für uns sehr wichtig gewesen, wobei wir die Lebenswirklichkeit der Menschen aufnehmen wollen. Und was heißt das? Es gibt zwei Varianten, wie ich in eine Gemeinde hineinkommen kann. Die eine ist die klassische, ich bin nicht fromm, Ich komme in eine Gemeinde und ich bekomme ganz viele Begrifflichkeiten mit, von denen ich keine Ahnung habe. Ganz viele Themen, wo ich merke, ich muss fragen, ich muss mich einlesen, ich muss mich einfinden und einarbeiten, bis ich irgendwann die Sprache dieser Menschen kenne und dazugehöre. Wir sind zutiefst davon überzeugt gewesen, 2003, dass diese Art zu leben nicht dem Wesen Jesu Christi entspricht, sondern dass Jesus immer dahin gegangen ist, wo die Menschen waren. Und dass er ja gerade die Frommen und die Pharisäer seiner Zeit dadurch geärgert hat, dass er nicht fromm geredet hat, sondern in einer Sprache und in einer Weise, die der Mensch auf der Straße verstanden hat, die jeder verstehen konnte und dennoch tiefgehende geistliche Inhalte von ihm dabei transportiert wurden. Wir haben damals festgestellt, dass wir vieles von dem verlernt haben und dass wir ganz oft, wenn wir Gottesdienst feiern und Veranstaltungen machen, so eine Binnenkultur auch entwickelt haben, wo wir wissen, was das ist und wie das läuft, aber jemand, der von außen kommt, vielleicht damit wenig anfangen kann. Das war uns dann wichtig zu sagen, Jesus Christus als die zentrale Mitte und die Einladung, ihn kennenzulernen, ist und bleibt unverrückbar die Mitte, aber in der Art, wie wir reden, in der Art, wie wir Lieder aussuchen, müssen wir lernen, es so zu machen, dass Menschen ihre Lebenswirklichkeit wiederfinden. Dass die nicht erst einen Übersetzungsprozess leisten müssen. Und für mich so ein ganz markantes Beispiel, an dem das für mich so auf Messerschneide gebracht ist, ist ein Satz, den ich mal hörte von einer Pastorin, die sagte, der heutige Mensch will nichts mehr vom Glauben wissen. Das war für mich der Punkt, wo ich wirklich merkte, das ist genau das, wo ich denke, völlig verkehrt. Das zeigt nämlich genau, dass wir dann die Sprache der Menschen nicht mehr kennen. Dass wir nicht mehr wissen, wie viel Sehnsüchte nach Gott, nach Transzendenz allein in dieser Straße lebt. Aber die Menschen keine Idee haben, keine Ahnung haben, wo sie darauf Antwort finden. Die würden vielleicht es nicht einmal Gott nennen. Aber letztlich ist es genau diese Erfahrung, die ihnen fehlt, diese Erfahrung, die sie nicht beschreiben können, weil sie sie noch nicht gemacht haben. Und wir merken oft gar nicht, dass wir auch wieder übersetzen müssen, hin zu denen, die sehnsüchtig in ihren Wohnungen sitzen und nicht wissen, wie Erlösung funktionieren kann. Wir sind dann wieder aufgefordert, den Schritt zu leisten, den Martin Luther geleistet hat, mit seiner Übersetzung der Bibel aus dem Lateinischen und Griechischen ins Deutsche. Und einer Predigt und einer Gottesdienstveranstaltung, die nicht auf Latein zelebriert wurde, sondern auf Deutsch. Und wenn er eines verstanden hat, dann dies, das Evangelium leben und predigen heißt, den Menschen aufs Maul zu schauen, auf das sie verstehen. Und wir sind auch in unserer Situation hier in Berlin-Moabit immer wieder darauf angewiesen, den Menschen hier aufs Maul zu schauen, zu verstehen, wie reden die, was sagen die. Wie drücken die sich aus? Um dann auch zu verstehen, dass die Inhalte, die uns geistlich wichtig sind, als Erfahrung des lebendigen Gottes, transportiert werden können, sollen und müssen hin zu denen, deren Bedürfnisse wir befriedigen können. Wenn wir wahrnehmen, dass wir Antworten haben, aber die Sprache uns oft dabei hindert. Aber das geht nur, wenn mir klar ist, ein Gottesdienst ist nicht nur für die, die schon da sind, sondern Gottesdienst ist auch eine gemeinsame Aufgabe für die, die schon da sind, denen Raum zu geben, die noch kommen sollen. Wir haben zwischendurch in den Jahren auch dann einfach mal eingeladen, einen freien Platz wahrzunehmen, der im Gottesdienst ist, und uns die eine Person vor Augen zu stellen, die wir hätten einladen können, von der wir ganz genau wissen, dass sie schon lange mit solchen Fragen sich beschäftigt. Aber wir aus was für Gründen auch immer nie auf die Idee gekommen sind, einfach mal zu sagen, willst du mal mitkommen? Weil hier reden die Leute Deutsch. Hier reden die Leute in einer Sprache, die man verstehen kann. Hier reden die Leute über Dinge, die mit deiner Wirklichkeit und deinem Alltag zu tun haben. Und die zweite Nagelprobe, um auch zu sehen, ob das funktioniert, ist zum Beispiel für mich die Bibelstunde. Wenn in einer Bibelstunde Menschen, die überhaupt nichts von Gott wissen, hinterher sagen, das waren ja meine Themen, die hier vorgekommen sind, meine Lebenswirklichkeit, dann ist das Ziel erreicht. Wenn Menschen, die Gott nicht kennen, in einen Gottesdienst kommen und hinterher sagen, das hat mich berührt, das hatte was mit mir zu tun, dann ist das Ziel erreicht. Die Lebenswirklichkeit aller Anwesenden wird aufgenommen. Ein böser Satz kommt als nächstes. Wir erwarten die Bereitschaft, vom Hören zum Handeln zu kommen. Wenn man das einklagen könnte, wäre ich ein glücklicher Mensch. Dass es nicht so ist, ist vielleicht noch viel beglückender. Aber das ist ein Punkt, überlegt einmal, was passieren würde, wenn wir jeden Sonntag nach dem Gottesdienst das Gehörte umsetzen. Nach dem Motto, habe ich doch verstanden, das mache ich jetzt. Aber nichts ist geduldiger als die sonntägliche Predigt. Lieber ein bisschen distanziert bewerten, sie mehr oder weniger gut oder mehr oder weniger schlecht finden, überlegen, für wen sie besonders gut hätte sein können und dann dran denken, Gott sei Dank, nächsten Sonntag gibt es ja schon wieder eine neue. Übrigens, Roland sagte, manche Gottesdienste, da klickt nichts. Ist auch so. Es ist aber ganz erstaunlich, wie bei Gottesdiensten ich selber vielleicht völlig langweilig finde, wo bei mir überhaupt nichts gelebt hat, und jemand anders kommt und sagt, Mann, das war ja heute was. Und ich dann denke, ja, was war's denn? Toll, und das war ganz wichtig für mich und eine ganz tiefe Erfahrung. Ich dann denke, ja, tiefe Erfahrung, schön für dich. Das ist okay. Wir sind anders, wir sind unterschiedlich. Und das ist gut so, das darf so sein. Und manches Mal ist das dann mein Gebet, Herr, möge dieser Gottesdienst für die neben mir und hinter mir wichtig gewesen sein. Und der nächste vielleicht wieder für mich. Finde ich völlig okay, finde ich nicht schlimm. Aber das einfach zu sehen, wir sind nicht im Kino. Im Kino zahle ich mein Eintrittsgeld, um dann wirklich anderthalb, zwei Stunden gut unterhalten zu werden, alle Gefühle des wirklichen Lebens einmal zu erleben, durchzuleben, und hinterher gehe ich wieder nach Hause, habe meine Cola, mein Bier oder was auch immer getrunken, meine Popcorn gegessen und einen schönen Abend gehabt. Ein Gottesdienst ist nicht so gedacht. Wir kommen hin, wir freuen uns, wir treffen nette Leute, wir hören was Nettes über Gott und hinterher gehen wir wieder nach Hause und das Thema ist durch. Nein, Gottesdienst heißt, das gehörte Wort will wirken. Die spannende Frage ist auch an der Stelle, wie Martin Luther dieses Wort Akuo übersetzt hat. Denn er hat überlegt, wenn das Wort verkündigt wird, wie man das übersetzen könnte. Er hat sich dann entschieden, es mit Predigt zu übersetzen. Aber Akuein im Griechischen ist das gehörte Wort, das wirkt. Fand ich spannend. Nicht nur ein gehörtes Wort. Nicht nur Kinder, die hören, kommt jetzt bitte runter, wir wollen los. Das ist verbal angekommen, kognitiv verarbeitet als Information im Gehirn. Aber der Prozess der Beziehung, den dieser Satz ausdrückt, ist erst fertig, wenn das Kind auf die Treppe runterkommt. Und manchmal sind wir da vielleicht eher doch daran, dass wir das zwar hören und auch verstanden haben, aber die Einladung der Umsetzung, aus was für Gründen auch immer an uns vorbeigeht, da haben wir ganz bewusst formuliert, wir erwarten die Bereitschaft, vom Hören zum Handeln zu kommen. Und dann noch etwas Freundliches auch daran gehängt und eigene Erfahrungen und Standpunkte immer wieder zu reflektieren zu können. An dem Satz wurde lange gestrickt und gefeilscht, er war am Anfang schärfer formuliert. Am Anfang war eigentlich eher die Haltung, dass wir verstehen müssen, dass wir nicht anders leben können als Menschen, als denn mit Bildern. Aber dass die Bilder in unserem Leben sich verändern. Und auch das Bild von Gott sich wandelt. Das Bild, das wir als 5- oder als 12-Jährige von Gott hatten, ist mit 40, 50 nicht mehr das gleiche. Und das ist gut so. Das Bild, das wir von Gott hatten, vielleicht Anfang 20, als das Leben noch straight und eindeutig war und es noch keine Brüche gab, ist bei vielen ein anderes als mit 40 und 50. Das Bild eines Menschen mit 80 über Gott ist anders als das Bild eines Menschen mit 15, 16. Wir haben Bilder und wir müssen lernen, sie als Bilder wahrzunehmen und auch wieder loszulassen und auch einen Wandlungsprozess zu erleben. Und es ist gefährlich, wenn eine Gemeinde in bestimmten Punkten verharrt und sagt, so ist es und nicht anders und wie wir es machen und was wir machen, das ist die Wahrheit. Diesen Gedanken haben wir uns in Bethania 2003 widersetzt. Und haben gesagt, wir begegnen zwar der Wahrheit in Jesus Christus, aber wir haben sie nicht. Der Wahrheit zu begegnen heißt, dem lebendigen Gott in seinem Sohn zu begegnen und dabei die eigenen Bilder demütig dem unterzuordnen, was wir an Kontakt erleben. Aber nicht selber zu Herren zu werden, die sagen, wir haben es, wir sind es. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind aufgefordert, immer wieder neu zu gucken und zu sehen, haben wir richtig verstanden. Dann der Gedanke daran, dass wir Kraft und Zuversicht in einem Gottesdienst suchen. Der Gottesdienst ist nicht nur eine lehrmäßige Erbauung, die dann kommt, oder eine richtige Auslegung eines biblischen Textes, sondern der Gottesdienst ist ein Ort, der dazu führen soll, dass wir mit Kraft und Zuversicht aus diesem Raum herausgehen und dass etwas in uns zum Klingen und zum Wirken kommt, das trägt und uns hilft. Das mit den verschiedenen Frömmigkeitsstilen hatten wir auch drin. Und wisst ihr was? Wo sind denn die? Gibt es hier in Bethania unterschiedliche Frömmigkeitsstile? Da hat sich was verändert in den letzten 4 Jahren. Wir hatten vor 5, 6 Jahren eine ganze Reihe von jungen Leuten in der Gemeinde, die sehr energisch Ideen eingebracht haben und sehr klar sagten, was ihr macht, das geht so nicht. Und wir haben uns auf einen Prozess eingelassen, zu sagen, ja, dann bringt es ein. Ihr seid ein Teil von Bethania, bringt es ein. Aber es hat in der Gemeinde letztlich sich nicht durchgetragen, sondern wir haben, ob wir wollen oder nicht, auch eine Liturgia ausgebildet. Etwas, was mehrheitlich getragen wird und was von denen, die da sind, mehrheitlich einfach auch so als richtig oder wichtig angenommen und gesehen wird. Das ist also etwas, was im täglichen Leben ganz normal passiert. Und dennoch ist es wichtig, die Offenheit zu haben für Neues, für neue Formen. Dass wir feststellen, Gottesdienst ist nicht unwandelbar, sondern ein Erlebnisprozess, wo wir auch lernen müssen, wieder neu präsent zu sein, neu mit unseren Sinnen da zu sein, um Gott die Möglichkeit zu geben, uns auf eine neue Art, auf einem neuen Kanal, in einer neuen Weise zu begegnen. Das ist eine Chance und eine Einladung, die darin steckt. Tja, und was ich jetzt noch völlig unterschlagen habe, ist dann der zweite Teil der Predigt bis um 12:30. Das Evangelium nie nur im Wort verkündet wird, sondern immer auch in der Tat. Dass das Leben, was wir an der Stelle vor Gott verantworten, immer auch heißt, nicht nur wir hier in der Gemeinde, sondern auch in dem, was wir in der Diakoniegemeinschaft Bethania an Arbeit betreiben. Wir haben es im Augenblick eher in 2 Arbeitsfeldern, die auch getrennt sind. Und manchmal das Problem, ist das denn eigentlich dicht genug zusammen, ist das verbandelt genug oder nicht und ist das nicht auseinandergerissen, wo wir aber sagen, nein, das ist auch okay, wenn das an der Stelle 2 Stränge sind. Aber die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi geschieht immer in Wort und Tat. Das ist ein Bekenntnis, das wir auch auf dem Gemeindetag 2003 benannt haben und auch dann festgestellt haben, wir brauchen Veranstaltungen, die ganz niederschwellig Menschen die Möglichkeit geben, angstfrei, konfliktfrei diesen Raum kennenzulernen und Menschen, die hier in der Gemeinde leben. Wenn wir am Freitag eine Weinverkostung hatten und hier am Ende 18 Personen relativ angetütert abends glücklich nach Hause gegangen sind, dann ist der Zweck nicht darin zu finden, dass wir so gerne Wein trinken. Das ist zwar richtig, dass einige von uns das sehr gerne tun, aber es war nicht Zweck. Sondern Zweck der Veranstaltung war ganz bewusst, damit Leuten aus Bethania die Möglichkeit zu geben, andere einzuladen, die sich nie vorstellen könnten, dass Christen sowas können, das Leben genießen, am Leben sich freuen und dennoch verantwortlich mit sowas umzugehen. Und das noch in den Gemeinderäumen. Und viele sind aus solchen Veranstaltungen überrascht nach Hause gegangen und haben ihr Bild über Christen und Kirche deutlich korrigieren müssen, weil man sich vorher sowas nicht vorstellen konnte, in der Kirche. Spannende fand ich übrigens zum Thema Bilder, eine Person rief an, auf dem Anrufbeantworter, und fragte zur Weinverkostung, ob die Räume denn geheizt seien. Aber das Bild ist klar, ne? Es ist ja eine Kirche. Das heißt, es ist Winter, es ist eine Kirche und es wird vermutlich lausig kalt sein. Das hat sich in der Seele dieses Menschen eingebrannt. Ist es denn auch geheizt? Wir haben geantwortet, ja, es ist gut geheizt. Ist es. Leben teilen. Das war ein weiterer Punkt, der einfach deutlich wird, dass Gottesdienst nicht eine Ein-Mann-Veranstaltung sein darf, sondern die Chance darin besteht, hinterher, vorher, mittendrin auch tatsächlich wahrzunehmen, dass Gottesdienst heißt, wir machen etwas gemeinsam. Es ist keine One-Man-Show, es ist keine, ihr seid passiv, ich bin aktiv Geschichte, die wir als Grundverständnis haben. Tendenziell ist das mit Sicherheit, ist es aber so. Aber immer die Hoffnung, dass wir es verstehen als einen gemeinschaftlichen Prozess. Wir haben aber zum Beispiel anders als andere Gemeinden ein wirklich klar eingespieltes Team von Moderatoren, die zum Beispiel die gottesdienstliche Hoheit haben, Predigt, Text und Inhalte bestimmen können, Lieder und Ähnliches aussuchen und damit auch eine Vielfalt der Gemeinde widerspiegeln können, die dazu gehört, die vielleicht verloren gehen würde, wenn nur ein oder zwei Personen dabei wären. So, aber dann möchte ich doch langsam zum Ende kommen, was Gottesdienst bedeutet, denn geht langsam auf 12 Uhr zu und möchte euch gerne noch was zeigen, was für mich immer noch Quintessenz ist. Das. Wenn mich jemand fragen würde, das war jetzt eine lange Predigt, kannst du es auch mal kurz sagen? Dann würde ich sagen, ja. Dann lass uns gemeinsam dieses Bild angucken von Kees de Kort. Ein einziges Bild aus der Geschichte der verlorene Sohn, der nach Hause kommt und von seinem Vater angenommen wird. Und wenn ich versuche für mich nach 16 Jahren als Pastor auf einen Punkt zu bringen, auf einen Satz, auf ein Gefühl, was ist denn eigentlich für dich Gottesdienst? Dann würde ich dieses Bild wählen und sagen, nichts anderes als denn das, dass verlorene Kinder, die große Pläne hatten und auf dem Weg des Lebens verloren gegangen sind, nach Hause kommen können und feststellen, da war jemand, der hat die ganze Zeit gewartet. Gewartet, gehofft, gebangt und schließt uns liebend in seine Arme. Amen. Ich möchte mit uns beten. Gott, unser Vater, wenn wir über Gottesdienst nachdenken, dann ist es gut, dass wir uns daran erinnern, dass wir von deiner Liebe erzählen und zu erzählen haben, dass wir einladen zu dir hin, der du deine Kinder liebst, wie nur Vater und Mutter ihr Kind lieben können. Dass du uns suchst, dass du mit uns leidest und mit uns fühlst, bei all den Dingen, die wir tun. Und ich bitte dich von Herzen, Herr, dass Gottesdienst in der Bethania-Gemeinde ein Ort ist, wo verlorene Kinder heimfinden, wo Menschen, die ihren Weg gegangen sind und dabei auch ihre Probleme wahrgenommen haben, einen Ort finden, wo sie dich entdecken, über deine Liebe staunen und anfangen zu lachen und zu weinen. Gott, unser Vater, wir vertrauen auf deine Gegenwart, dass du anwesend bist und dass du wirkst. Und darum bitte ich dich auch heute, dass wir etwas spüren, annehmen können, mitnehmen können, dass etwas an Veränderung in unserem Leben in Gang bringt. Immer mehr hin zu dir. Amen. Ich glaube, jetzt singen wir gemeinsam, ne?
Wir kommen zu den Gemeindenachrichten, zu dem, was die Gemeinde in den kommenden Tagen und Wochen bewegt. Geburtstag werden in der nächsten Woche Angela Würtele und Erika Koblin haben. Ich glaube, Erika ist auch heute da, nur jetzt nicht hier anwesend. Dann findet von Montag bis Freitag von 9 bis 9.15 Uhr das gemeinsame Gebet im Gemeinderaum hier statt, im wohlgeheizten Gemeinderaum. Am Montag ist dann um 15 Uhr der Seniorennachmittag der Ü55-Gruppe. 15 Uhr, 19.30 Uhr dann der Männerabend mit dem Thema der wilde Mann. Wer daran wohl teilnehmen mag. Dienstag dann das Seminar der Paarkommunikation mit dem Vortragsamt Wie redest du mit mir? Das ist der Beginn, nicht? Der dritte Abend, da ist etwas an mir vorbeigegangen. Es tut mir leid. Ja. Das ist also das eigentliche Thema des
Man
Abends.
Man muss die anderen beiden nicht kennengelernt haben, die anderen beiden Abende. Man kann auch neu dazukommen, es ist völlig in sich geschlossen.
Also. Am Donnerstag dann der Fischkurs um 19 Uhr. Bis dahin wäre es noch möglich, sich anzumelden. Bisher sind es 5 Teilnehmer oder sogar mehr? 4 Teilnehmer. Ah, ja. Also eine kleine Runde, in der wahrscheinlich wirklich jedes Thema, das einem auf der Seele brennt, zur Sprache kommen wird. Am Freitag dann um 19 Uhr im Rahmen der Kultur in Betania das St. Martins Ganzessen. Auch hier ist eine verbindliche Teilnahmezusage erforderlich und die Anmeldungen sind an Volker Tepp zu richten. Um 15 Uhr am Samstag das Elterncafé, offensichtlich für Eltern. Und am nächsten Sonntag wird der Abendmahlsgottesdienst mit Volker Tepp an dieser Stelle, in dieser Zeit stattfinden. Anschließend die Gemeindestunde, die sicherlich thematisch vielleicht Volker kurz erläutern kann.
In der Gemeindestunde soll es darum gehen, dass wir wie angekündigt gegen Ende des Jahres auch uns nochmal intensiv mit dem Haushalt beschäftigen und dort sehen werden, wie der aktuelle Sachstand ist, welche Probleme, welche Möglichkeiten es gibt. Wir werden dann auch feststellen dürfen, dass wir eine neue Möglichkeit haben, die Kassenverwaltung zu gestalten, dass es nämlich eine neue Person gibt, die bereit ist, es zu übernehmen. Maren wird es nämlich gerne abgeben und die hat sich gefunden in der Person von Bettina Wächter. Und wir möchten gerne auch zu bestimmten Themen der Gemeinde, die wir in den letzten Gemeindestunden angesprochen hatten, wo wir auch gucken wollten, wie wir Dinge wahrnehmen und entwickeln, einfach sehen, welche Richtung wir weitergehen. Bis hin zu solchen Fragen, wie erleben wir eigentlich diese Musik- und Bildereinspielung vor dem Gottesdienst? Ist das der richtige Weg oder nicht? Oder gibt es auch andere Themen, die wir einfach berücksichtigen sollten? Und ansonsten schicke ich morgen noch eine E-Mail über den Gesamtverteiler. Das heißt, wo dann die detaillierten einzelnen Tagesordnungspunkte euch nochmal zur Kenntnis kommen. Wäre aber schön, wenn also wirklich möglichst viele da sein können. Wir werden es bemühen, so kurz und knapp als möglich zu machen. Darf ich dann gleich weitermachen mit Essen, das noch im Kühlschrank ist? Am Freitag hatten wir eine Veranstaltung, die hieß Die Weiblichkeit im Persischen in der Sprache der Literatur. Und da gab es eine Doktorin, die zu dem Thema gearbeitet hat und die versucht hat zu untersuchen, wie weit also das Weibliche in der Sprache in diesem Land, Iran, möglich ist oder nicht möglich ist. Und dazu haben wir von unseren iranischen Müttern sehr viel zu essen mitbekommen, mit wirklich iranischen Spezialitäten, das heißt wirklich Salat, wie er im Iran gemacht wird und sehr viel frittierte Dinge, mit Gemüse zum Teil überwiegend und ein bisschen Fleisch. Und davon ist sehr viel übergeblieben. Weil wir hatten für 50 gekocht, 15 sind gekommen. Wenn ich hier durchzähle, würde ich sagen, wir hätten alle gute Chance, wenn ihr Lust habt, satt zu werden. Ich habe von einigen Sachen probiert, sehr, sehr lecker. Wir möchten es nach dem Gottesdienst anbieten und die, die da sind, würde ich mich freuen, wenn ihr Lust habt, euch darüber zu freuen. Und wenn ihr an der Stelle sagt, es ist euch auch vielleicht 1, 2, 3, 5 Euro wert als Spende, könnt ihr dies tun. Wenn ihr das nicht wollt oder nicht könnt, ist es auch nicht schlimm, denn das ist dann freiwillig. Also herzliche Einladung, da noch zu schlemmen.
Ja, ein Termin, der noch gute 14 Tage entfernt ist, ist der Laternenumzug mit dem SOS Kinderdorf. Das ist so wie jedes Jahr wahrscheinlich mit großer Teilnahme der Kinder dieses Bezirkes, aber natürlich auch Gemeindekinder sind da herzlich willkommen. Die Eltern, die ansprechen soll, sind jetzt, glaube ich, bei ihren Kindern, aber das ist ja alles auch im Gemeindebrief nachzulesen, der von Marion wieder fertiggestellt worden ist, sogar vor Beginn des Monats November. Findet sich in euren Fächern. Und wer kein Fach hat, findet es natürlich auch vorne in der Ablage. Dann geht die Aktion Erntedankopfer weiter. Das amerikanische Erntedankfest wird ja sowieso erst viel später gefeiert. Das ist also ein angemessener Zeitraum, in dem gesammelt werden kann. Und die Erlöse gehen zur Hälfte an die Gemeinde und zur Hälfte an Martha und Maria. Und ein Umschlag an Maren noch sicherlich, noch bisher, nicht? Also ja, jedenfalls bis es endgültig in andere Hände, an Bettina übergeht. Und die Überweisung auf das Gemeindekonto sind nach wie vor möglich unter diesem Stichwort. An diesem Gottesdienst haben Carsten Henkel am Klavier, Volker Tepp, der die Predigt gehalten hat, und ich mitgewirkt. Mein Name ist Roland Renz. Nach dem Gottesdienst gibt es die Gelegenheit, Kaffee oder Tee zu trinken, wie in der letzten Zeit meistens draußen. Die Sonne ist jetzt zwischendurch nicht mehr da. Oder in Martha und Maria. Denn hier soll nach dem Gottesdienst jeder die Gelegenheit haben, in Ruhe über die Predigt, über das, was er erlebt hat, nachzudenken bei ruhiger Musik. Volker?
Da vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu, weil wir machen das heute anders als sonst. Wir haben ja gerade im Winterhalbjahr das Problem, dass die einen gerne noch sinnieren wollen und nachklingen lassen wollen und die anderen haben keine Lust, wenn sie reden wollen, draußen in der Kälte zu stehen. Was ja auch nachvollziehbar ist. Wir sind heute eingeladen, eine andere Art von Postludium zu erleben, nämlich kein Musikstück am Klavier, sondern das Musikstück, das wir am Eingang hatten, wird nach dem Segen ausklingen. Das gleiche Musikstück. Und wir haben alle die Einladung, hier zu bleiben, das noch zu erleben. Und danach ist der Raum dann auch ganz freigegeben. Und über diese Erfahrung wollen wir nämlich dann genau am nächsten Sonntag nochmal reden, in der Gemeindestunde, was wir uns vorstellen können, was ein guter Weg wäre, was ein gehbarer Weg für uns wäre. Das heißt, dieses Musikstück bleibt einfach so lange noch sitzen, wie es läuft, einige Minuten. Und danach ist der Raum dann auch wirklich für alles und jeden freigegeben. Okay, dann.
Ja, die Liturgie erfordert es nicht, aber ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Lied vor dem Segen. Thank you.
Gott, unser Vater, das hast du uns versprochen und zugesagt, dass das, was wir gerade gesungen haben, stimmt, dass du da bist. Auch wenn wir dich nicht wahrnehmen, dich nicht spüren oder meinen, wir sind von Gott und der Welt verlassen, sagst du, ich bin da, ich bin gegenwärtig, du bist in unserem Leben. Öffne unsere Sinne für deine Gegenwart, unsere Augen, unsere Ohren, lass uns dich spüren, als den, der zu seinem Wort steht und sein Versprechen hält. Begegne uns an den Stellen, Herr, wo wir dich brauchen, wo wir dich vielleicht gar nicht wahrgenommen haben, weil wir die Chance nicht entdeckt haben, der Veränderung durch dich, an den Stellen, wo wir nichts bewegen können, an den Stellen, wo wir traurig sind, an den Stellen, wo wir keine Perspektive haben. Danke, dass du da bist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, bis er wiederkommt. Amen.